Lando Norris schnappt sich die Bestzeit am Trainingsfreitag in Zandvoort. Darüber sprechen wir mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ihr seid natürlich auch herzlich gegrüßt da draußen. Und ja, Ralf, es war ein ereignisreicher Freitag. Wir hatten sehr, sehr viele Abflüge, scheinbar schwierige Bedingungen. Aber ich frage trotzdem mal so plakativ, waren die alle gedanklich noch in der Sommerpause, die Piloten?
Nein, das ist Sandford. Das hat mit Sommerpause gar nichts zu tun. Die haben Regen erwartet. Die Strecke war am Anfang grün, immer wieder Sand, den man zwar im Fernsehbildern nicht sieht, aber man weiß ja, wenn man in Sandford war, was da für ein Wind herrscht und dass da immer wieder Sand vom Meer, vom Strand aus aufgewirbelt wird. Also, nee, da ging zwar einiges schief, aber das hat mit der Sommerpause, glaube ich, gar nichts zu tun.
Okay, ja, wenn allein im zweiten Training zwei rote Flaggen, einmal verursacht durch einen Stroll-Crash, über den wir gleich sprechen, und dann später ist auch noch ein Williams eingeschlagen. Ja, erst einmal Lando Norris vor Oscar Piastri, widmen wir uns mal wieder der Spitze. Kleines Zwischenfazit von dir zu der Situation, ist das so ein erster Fingerzeig von Norris, der ja auch im ersten Training vorne war?
Ja, es geht zwar heute um die goldene Ananas, aber die Fahrer brauchen halt Gefühl für die Strecke, sowohl im Long Run als auch auf eine Runde, auf eine schnelle. Und da hatte Norris ganz klar die Nase vorn. Also wenn es zählen würde, wäre es jetzt 1-0 für ihn. Er hat jetzt mehr Vertrauen als Piastri. Piastri muss aufholen. Wie gesagt, in beiden Disziplinen war Norris bärenstark, auch ohne Fehler zu machen. Er war gleich schnell, gleich auf Zeiten, hat Wahnsinnszeiten in den Asphalt da gepresst. Und Piastri war auf einer Runde nur ein Tick langsamer, aber im Long Run anscheinend hat er schon ein bisschen hinterhergehängt. Man weiß aber nicht, einige Teams sind zwei verschiedene Programme gefahren, was auch das Aufwärmen der Reifen betrifft. Vielleicht hat das McLaren auch gemacht. Das würde heißen, dass die 4/5, die Norris im Durchschnitt schneller war, eine andere Bedeutung hätten, weil gegen Ende wurde Piastri schneller und Norris wurde eher langsamer. Das deutet so ein bisschen darauf hin, dass die verschiedenen Strategien gefahren sind. Aber grundsätzlich ist Norris im Moment, wirkt als der Stärkere der beiden McLaren-Männer. Eindeutig.
Aufgrund dieser zwei roten Flaggen und so ein bisschen Regen hatten wir auch heute ganz ein abweichendes Programm im Vergleich zu den sonstigen Sessions, die wir in dieser Saison ja schon hatten. Ralf, jetzt hast du die Longruns gerade schon eingeworfen und das Kräfteverhältnis zwischen den beiden McLaren. Wer ist denn noch ganz vorne dabei? Also Aston Martin hat ja eine sehr eindrucksvolle Zeit gelegt mit Fernando Alonso und war noch generell heute schnell unterwegs.
Ja, glaubt man in Hochrechnungen der anderen, zum Beispiel von Red Bull, dann wird es hinter McLaren, die unantastbar scheinen, einen Dreikampf geben zwischen Red Bull, besonders Aston Martin und Mercedes. Wobei bei Red Bull und bei allen drei eigentlich nur ein Fahrer in die Wertung genommen wird. Bei Mercedes ist Russell, bei Red Bull logischerweise Max Verstappen und bei Aston Martin Fernando Alonso. Die anderen beiden Piloten, du würdest sagen, die waren wirklich nur in der Sommerpause. Die haben dafür gesorgt, dass sie arg ins Hintertreffen gegenüber ihren Teamkollegen gekommen sind.
Ja, dann genau, Aston Martin hast du gerade schon gesagt, die siehst du auch ganz vorne, also hinter McLaren, neben, wie es Marco auch ja gesagt hat. Aber er wurde ja auch darauf angesprochen, ob da schon das Adrian Newey-Faktor sein könnte. Weißt du, was er dazu gesagt hat?
Ja, ich habe es gehört. Der glaubt sowieso dran, egal was Aston Martin sagt, dass Newey gar nicht stillhalten kann. Der steht morgens auf und wenn irgendeiner seiner Autos, und Aston Martin ist im Moment sein Auto, egal ob er es gezeichnet hat oder nicht, er arbeitet halt da, irgendwie hinterherfährt, das lässt ihm keine Ruhe. Also beweisen kann man es nicht, aber den Schritt, den Aston Martin die letzten zwei Rennen gemacht hat, in Spa waren sie noch nirgendwo, könnte schon darauf schließen lassen, dass da Adrian Newey schon heilige Hand aufgelegt hat. Also alles andere wäre jetzt unlogisch. Weil warum sollen die ohne Newey das nicht geschafft haben, das plötzlich dann doch hinkriegen? Also in irgendeiner Weise hat Newey auf jeden Fall Einfluss genommen, da bin ich mir sicher.
Ja, davor haben sie nochmal richtig gut performt, als sie den Red Bull, glaube ich, kopiert hatten, ne? Anfang 2023. Da sind doch welche von Red Bull auch abgewandert. Und da waren sie dann ganz gut, aber sind dann auch abgefallen, als sie dann nicht weiterentwickeln konnten in die richtige Richtung. Ja, Aston Martin hat aber auch einen Schreckmoment, also einen ziemlich heftigen sogar. Lance Stroll ist eingeschlagen, ähnlich wie Daniel Ricciardo vor zwei Jahren an der gleichen Stelle. Und er hat auch wie Daniel Ricciardo die Hände nicht weggenommen. Und gerade Lance Stroll mit seiner Handverletzung vom Fahrradunfall sollte da doch eigentlich die Hände vom Lenker nehmen. Wie erklärst du dir das?
Schreckmoment, Schockmoment. Vielleicht dachte er im letzten Moment noch, das Auto weglenken zu können. Anders kann ich mir nicht erklären. Der Aufschlag war relativ heftig, aber es geht ihm gut. Er hatte wohl auch nichts an der Hand. Es gab ja Fahrerkollegen, die haben gleich danach gefragt, zum Beispiel Max Verstappen, sind die Hände okay? Die überreißen sowas natürlich gleich. Und was ist passiert? Ja, er ist eine völlig falsche Linie gefahren, so wie es aussah. Er war viel zu weit oben bei dieser Steilkurve. Und dann waren zwei Autos vor ihm, die haben wohl irritiert. Und dann musste er irgendwie von der Mauer weglenken, da war es zu spät. Das Rad hat blockiert, das eins der Vorderräder. Und dann war er nur noch Passagier und schlägt ein. So, das war reines Glück, dass er nichts an der Hand oder dass er keinen Schaden an der Hand genommen hat. Es war halt wieder der Stroll, der andere Stroll. Wir kennen ja zwei. Einer, der ganz gut fährt und auch unter schwierigen Bedingungen Punkte einfahren kann. Und der Stroll, der immer wieder für so, ich sag mal, Aussetzer gut ist wie heute in Sandford.
Max Verstappen, der war heute auch mal im Kiesbett unterwegs. Sieht man auch beim viermaligen Weltmeister nicht allzu oft. Halbe Sekunde war er insgesamt dann nach dem zweiten Training weg. Ist das auch so das, was du vorher erwartet hast?
Ja, also für Zandvoort von der Strecke her passt die Strecke ja gar nicht zum Red Bull, war er eigentlich noch relativ weit vorne. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Der Red Bull scheint mit den neuen Flügelchen, die sie da gebracht haben, ein bisschen besser zu gehen. Tsunoda hat sich dann auch nochmal gefangen im zweiten Training, war siebter, war zwar im 4. oder 5. glaube ich, muss nochmal nachgucken, auf Verstappen zurück, aber immerhin siebter, das ist auch wieder ein Fortschritt, nachdem er ja im ersten Training auch einen wilden Dreher hatte. Also Red Bull ist ganz gut dabei unter den Verhältnissen oder unter den Umständen, die man hätte erwarten können. Besser als ich dachte. Was für Max sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Es war halt eine Startübung und vielleicht war der Rückenwind plötzlich stark. Er ist halt zum Glück auch nur ein Mensch. Dann haben die Räder brutal blockiert und er ist geradeaus ins Kies, im Kies gerutscht. Das war es dann, aber nirgendwo eingeschlagen. Aber eigentlich war es egal, weil die Session eh schon beendet war. Sie mussten halt das Auto dann wieder zurückbringen, irgendwie mit dem Kran und so, aber das war jetzt ein Fauxpas, der jetzt nicht viel bedeutet hatte.
Ja, sportlich nicht, keine schlimmen Auswirkungen. Ja, es waren übrigens, ja, ziemlich genau 3/10 zwischen Verstappen und Tsunoda. Auf so einer kurzen Strecke ist das ja schon wieder ein bisschen viel, muss man sagen. Aber klar, von der Position geht's, ne?
Ich denke, die Aufgabenstellung von Tsunoda ist ja wieder mehr Selbstbewusstsein zu kriegen, sich langsam anzunähern. Dafür ist es, finde ich, okay. Also, er kann sich eher gut als schlecht fühlen nach dem Trainingstag heute. Also, das ist ein Anfang wieder.
Dann sprechen wir mal über die Fahrersituation bei Red Bull. Auch da hat sich nämlich Helmut Marko geäußert. Er hat gesagt, September, Oktober ist da so der Raum, in dem wir die Entscheidungen erwarten können. Man will noch ein paar Rennen beobachten. Du hast ja auch immer mal wieder Kontakt mit Marko. Wo geht denn gerade oder die Richtung hin? Zu welchen Piloten neben Verstappen?
Ja, ich glaube, eigentlich ist die Entscheidung schon gefallen. Es ist halt für die Öffentlichkeit ganz gut nochmal. Nach außen zu sagen, wir gucken uns das nochmal genau an, aber ich kenne ja Helmut Marko ein bisschen. Wenn er so seine Lieblinge hat, dann sind die so fest zementiert, dass er die auch bringen will. Das ist dieser junge englische Engländer mit schwedischen Wurzeln Lindblad, der gerade in der Formel 2 einen ganz guten Job macht in seinem Debütjahr und ich denke, der wird den Racing Bull bekommen. Ich denke, Hatcher wird befördert und dann muss Tsunoda sich ein neues Cockpit suchen. Das ist so mein Eindruck gerade. Das heißt, Verstappen fährt mit Hatcher nächstes Jahr, Lindblad bei den Racing Bulls mit dem Lawson, der die Kurve wieder langsam kriegt. Also das halte ich jetzt für das realistische Szenario. Ich wüsste nicht, was da noch sich ändern kann. Den Lindblad wollen sie unbedingt unterbringen oder Helmut Marko. Das heißt, da muss einer weg. Und da sie Tsunoda, glaube ich, nicht bei Red Bull behalten wollen, muss ja einer aufsteigen, damit Lindblad bei Racing Bull ein freies Cockpit kriegt. Also denke ich mal, Tsunoda wird durch den Rost fallen, Lindblad wird den Racing Bull bekommen und Hatcher ist meiner Meinung nach neben Verstappen fahren. Es sei denn, die überlegen sich zu früh für Hatscher und so weiter. Aber was heißt zu früh? Das sind Formel-1-Fahrer. Man kann ja nicht sie ewig in Watte packen. Da muss dann ein Risiko auch mal kommen. Und wofür bildet man die aus? Dass sie irgendwann halt mal in einem großen Team fahren, bei Red Bull Racing. Und ich denke, Hatscher hat bewiesen, dass er es vielleicht kann. Oder ist der, der jetzt befördert werden sollte? Alles andere wären Ausreden.
Aber ist es auch genau jetzt auf diese Aussage zurückzuführen von Marco, dass man noch wartet, weil sich Tsunoda gerade so ein bisschen stabilisiert unter Lauro Mackies, dass wenn er nah an Verstappen dran ist, vielleicht sogar doch den Red Bull Platz behalten darf?
Glaube ich nicht. Also, dann täusche ich mich halt, aber meiner Meinung nach ist der Käse gegessen.
Das ist ja Wahnsinn. Am Anfang der Saison wurde ja Tsunoda noch in den Himmel gelobt und dann in Red Bull gesetzt und jetzt wird Lawson eigentlich sozusagen mit dem Red Bull-Verbleib der bevorzugt.
Ja, entscheidend ist immer, welche Entwicklung so ein Fahrer nimmt, auch wie er im Kopf stark ist. Und ich glaube, bei Tsunoda ist man halt enttäuscht, was seine Mentalität, also seine mentale Stärke betrifft. Und du fällst halt auch tiefer, wenn man dich die Hürde kletterst, desto tiefer fällst du auch. Das erlebt Tsunoda gerade. Lawson wurde ja zurückversetzt, vielleicht zu früh, vielleicht auch nicht. Jedenfalls war er ja schon nach 2 Rennen wieder weg und im Racing Bull hat sich dann ein bisschen schwer getan gegen Hatscher, ist jetzt aber auf Augenhöhe mit ihm. Und nachdem er sich so gesteigert hat, kann man ihn ja schlecht wieder aus dem Auto rausnehmen. Das heißt, der von der Erwartungshaltung am wenigsten performt im Moment, ist nun mal Tsunoda. Das muss man gnadenlos so sagen.
Ferrari hat sich heute schwerer getan, die hatten Probleme, das hattest du ja schon erwähnt. Hamilton auf Platz 6, Leclerc auf 8, da sprechen wir von 8 und 9 Zehntel Rückstand. Wir hatten aber übrigens Hamilton vor Leclerc, also auch das sei mal erwähnt, ist zwar nur das Training, aber trotzdem ja mal ein kleiner Fingerzeig des Briten. Ja, was waren denn eigentlich genau die Probleme bei der Scuderia?
Sie sind einfach zu langsam. Also ich habe sie mir weiter vorne erwartet. Sie haben Probleme. Und sie mussten sich ganz schön strecken, um überhaupt unter die Top 10 zu fahren. Das sah am ersten Training heute Morgen noch gar nicht so aus. Leclerc war auch total offen über Funk, hat gesagt, wir sollten uns jetzt mal auf gewisse Dinge konzentrieren und hat auch gesagt, das läuft überhaupt nicht mehr oder weniger. Und ja, für Hamilton ist es positiv, dass er heute schneller war als Leclerc, aber ich glaube, Leclerc hat noch nicht alles gezeigt. Morgen ist entscheidend, wie Lewis sich, wenn es um die Wurst geht, im Qualifying, wie er gegen Leclerc abschneidet. Erst dann kann man sagen, er hat den nächsten Schritt gemacht. Ich befürchte aber, dass Leclerc morgen erstmal wieder richtig den Kauer auspackt und dass Hamilton dann wieder den Kürzeren ziehen wird. Ist so meine Prognose.
Das ist immer noch so ein bisschen dieses gleiche Lied, was wir singen über Ferrari wie im letzten Jahr. Ne? Also diese Schwankungen hatten sie auch letztes Jahr schon von Strecke zu Strecke. Ich meine, wenn man es jetzt mit Aston Martin vergleicht, die hatten ja auch den Aufwärtstrend in Ungarn, die können das jetzt bestätigen, die Scuderia wieder nicht. Spricht das auch wieder dafür, wie schwer dieser SF25 zu fahren ist?
Ja, entweder ist er schwer zu fahren oder er ist einfacher zu fahren und zu langsam. Hamilton hat sich heute zwar gedreht einmal, aber
Zweimal sogar
ansonsten
im ersten
zweimal
Training,
ja,
glaube ich noch.
aber ich glaube, da haben sie ein bisschen dann Feinjustieren gemacht und dann ging es eigentlich. Ja, der ist eine Diva, das Auto, aber nicht so eine Diva wie der Red Bull zum Beispiel. Aber Diva genug, damit jemand wie Hamilton, der eigentlich nur andere Autos in seiner Karriere gewöhnt, weil damit jetzt klarkommt. Und es ist, je länger du und je älter du bist und je länger du mit anderen Autos gefahren bist, desto schwieriger ist natürlich, sich umzustellen. So ein junges Talent, das eigentlich noch gar keinen eigenen Fahrstil entwickelt hat, der setzt sich in das Auto und adaptiert es dann viel einfacher. Das ist halt das Problem. Das Problem hat auch Sebastian Vettel irgendwann. Das haben alle, nur der es nicht anscheinend hat, ist Fernando Alonso, der unendliche Fernando. Der kommt irgendwie früher oder später mit allem klar, was man ihm da untersetzt und was vier Reifen hat.
Wobei du ja auch gestern den Stroll auch gesagt hast, dass jetzt nicht der Mega-Überflieger ist. Wenn der mal gegen den richtig guten Teamkollegen fahren würde, der Fernando jetzt, meinst du, der würde sich nicht auch schwerer tun? Wenn der jetzt im Leclerc sitzen würde?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe. Der Stroll ist jetzt kein Überflieger, aber ist auch kein Schlechter. Ich meine, wenn er so ein Schlechter wäre, wieso hat dann Vettel gegen ihn schlechter ausgehen als in Alonso jetzt? Und Sebastian Vettel ist vierfacher Weltmeister. Also liegt das jetzt daran, dass Stroll besser ist, als man glaubt? Oder dass Vettel halt wirklich in die Jahre gekommen war, als er mit Stroll bei Aston Martin gefahren ist. Wenn er in die Jahre kam, dann ist es Alonso halt nicht. So einfach sehe ich das. Und ich traue Alonso alles zu. Ich glaube, der könnte auch bei Red Bull einigermaßen mit Max Verstappen mithalten. Und das ist schwierig genug. Ich glaube, der könnte in jedem Auto mehr oder weniger das Maximum aus dem Paket rausholen. Also das traue ich ihm einfach zu, immer noch.
Interessante Einschätzung. Bei Vettel kommt mir immer wieder in den Kopf eine Aussage von ihm. Das hat er nämlich mal offen zugegeben, dass wenn er nicht groß um Punkte fährt oder um die Siege, dass er sich dann wirklich auch schwer tut von Motivation, das Maximum aus dem Auto
Ja.
rauszuholen. Also
Aber
wirklich so.
anscheinend tut sich Alonso da weniger schwer mit.
Na, der hat eh nochmal so ein bisschen ein anderes Rennblut, oder? Was durch ihn seine Adern fließt.
Ja, da muss ich nur die Ergebnisse sehen, wenn Sebastian das sagt, dann, ich hätte es jetzt nicht gesagt, denn eigentlich erwartet man von diesen Weltklasse-Piloten, dass sie immer alles geben. Das ist ja auch ihr Job, warum man eingekauft wird von einem Team, dass sie keinen Hänger haben, sondern 100% alles geben und das rausholen, was möglich ist. Manchmal ist halt nicht viel möglich, aber dass man halt von der Motivation her 100% dabei ist. Und man hört nicht gerne, wenn ein Vettel dann sagt, ja, wenn es nicht um Siege geht, dann leidet seine Motivation ein bisschen. Also das, ich weiß nicht, als PR-Berater hätte ich ihm gesagt, halt lieber die Klappe, sag sowas nicht.
Ja, muss ich nochmal raussuchen. Also jetzt um Punkte, ne? Also wenn er jetzt um
Nee,
Platz
nee, er
13 oder sowas fährt, war das, ich
er
glaube,
hat
Türkei Grand
in
Prix
die
oder so.
richtigen Dinge schon, da hat er schon was gesagt. Ist mir auch damals schon aufgefallen, das sollte man nicht machen.
Nee, das hat die Aussage mich auch
Und dann
schockiert,
hat
aber
man
gut.
schnell das Image von einem Sonntagsfahrer oder Sonnenscheinpiloten. Also, wenn es mal nicht läuft, dann hat man keine Lust mehr. Man hat nur dann Lust, wenn es richtig gut läuft. Also, das ist ja Träumerei.
Ich glaube, zuletzt hier auf dem Segelboot motiviert unterwegs, was ich da so
Ja.
beim ZDF gesehen habe. Ja, dann kommen wir jetzt mal wieder noch zurück zu Hamilton, alte Fahrer. Sind wir ja gerade dabei. Peter Bayer hat da heute bei Sky noch was Interessantes gesagt. Er könnte sich auch vorstellen, dass bei Hamilton auch so, also heute war er besser, aber generell 12:2 steht es im Rennduell gegen Leclerc, dass er ein Ground-Effekt-Generation-Problem hätte. Wir hatten das auch mal kurz angerissen in einem der Videos. Kannst du dir das auch vorstellen?
Nee, eigentlich nicht. Weil, was heißt Ground-Effekt-Autos? Die gab es früher auch schon. Ich war, als er Weltmeister wurde mit dem McLaren 2.8, da gab es auch schon Ground-Effekte oder 2.9, wo er gut war, als der Ross Brown mit der Super, mit dem Doppeldiffusor um die Ecke kam. Auch da oder 2.10 ist Hamilton bis zum letzten Rennen um die WM mit dem McLaren gefahren. Also, das glaube ich jetzt nicht.
Abtriebslevel war es, glaube ich, schon nochmal eine andere Hausnummer, ne? Aber ja, gut.
So. Also,
Also jetzt generieren sie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent, aber mehr als die Hälfte vom Abtrieb über den Unterboden. Das war, glaube ich, damals.
ja, aber ich glaube, jemand wie Hamilton, ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt.
Da hast du schon
Ich
noch einen
kann mir nicht
Punkt, ja.
vorstellen, dass das Fahrverhalten des Ferrari, Ground-Effekt oder nicht, einfach nicht zu ihm passt. Wenn der Ferrari das machen würde, was er will, besonders beim Bremsen und Einlenken, dann würde das jetzt weniger eine Rolle spielen. Also ich lasse mich gerne überzeugen, ich glaube halt einfach nicht.
Du hast ja auch gesagt,
Jetzt mal einfach.
2022 und 23 sah ja gegen Russell jetzt auch nicht schlecht aus, weil es halt vor allem dieses letzte Jahr, wo es ein bisschen abging, aber da war auch der abgehende Fahrer, das hatten wir auch im letzten Jahr immer wieder betont.
Ey,
Also.
Russell war schon stärker, aber es war jetzt keine Deklassierung, das war
Nee.
es nicht.
Nee, absolut nicht. Also, das spricht auch dagegen. Und natürlich, dass er seit 2007 in sämtlichen Fahrzeuggenerationen gut performt hat, generell, hast du ja auch
Ich
schon
würde
das.
sagen, also das ist mir dann zu einfach.
Haben wir das auch mal an deine von dir jetzt eingeordnet bekommen? Und jetzt haben wir über Mercedes schon gesprochen. Dann machen wir direkt mal weiter. Antonelli im ersten Training stecken geblieben im Kiesbett. Recht früh, ich glaube 4 Runden ist er gefahren. Dann natürlich nur auch 21 Runden im zweiten Training gefahren, weil da auch die 2 roten Flaggen hatten. Toto Wolff hat gesagt, er ist trotzdem die Zukunft, trotz dieses Fehlers jetzt wieder. Und ist er das?
Erstaunlich, dass Toto Wolff, keiner fragt Toto Wolff, antwortet. Er hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht, aber gleich betont es die Zukunft. Das machen sonst nur kleine Kinder, wenn sie erwischt werden bei irgendwas. Ja klar, ist es die Zukunft. Und zwar nicht die von Mercedes, sondern die von Toto Wolff. Es ist nun mal sein Quoten-Max Verstappen, den er da ausgepackt hat. den er jetzt langsam aus den Windeln ausrollt. Und natürlich ist Antonelli ein Talent, aber das war heute wieder ein Rückschritt. Ich meine, das kann zwar immer passieren, aber es ist nicht sehr gut. Gleich das Auto wieder wie damals in Monza im ersten freien Training in den Sand zu setzen und dann nicht mehr fahren zu können. Das war absolut ein Rückschritt. Ich glaube, es war unnötig, weil ich glaube, es war jetzt kein technischer Defekt oder so. Er war entweder zu schnell, unkonzentriert, was auch immer, oder die Reifen waren dann egal. Er hat das Auto halt in den Sand gesetzt. So. Und das ist jetzt nicht gut gelaufen. Das heißt nicht, dass der Junge kein Talent hat, aber dieses sehr ostentative nach vorne gehen, ohne gefragt zu werden von Toto Wolff, zeigt wirklich, wie was in seiner Psyche abgeht. Der leidet so sehr, hat so viel Druck wegen Antonelli, aber andererseits kann es ihm völlig wurscht sein, denn Mercedes lässt ihn machen. Ob er einen Italiener nimmt, ein Nigerianer oder völlig wurscht, der darf alles machen. Er kann auch den Taxifahrer aus Sao Paulo ins Auto setzen. Mercedes lässt ihn einfach machen. Die deutsche Fahne, die gibt es nicht mehr bei Mercedes. Mir ist das egal. Aber ich kenne so viele Mercedes-Mitarbeiter, die sich gar keine Formel 1 mehr deshalb angucken. Es gibt keine deutsche Identität mehr, eine schwäbische sowieso nicht. Die Fabrik ist in England, Toto Wolff tut alles dafür, keine deutschen Fahrer mehr ins Auto zu setzen. Bezahlt lieber für sein Bottas damals Ablöse als ein Wehrlein, als Junior die Chance zu geben, 2016, um Rosberg zu ersetzen. Gibt Mick keine Chance.
Vettel?
Agiert, Vettel wollte er auch nicht. Agiert im Hintergrund sogar bei Cadillac, dass sein Bottas, bei dem er ja auch ein bisschen mitverdient, den Cadillac-Job kriegt und nicht Mick Schumacher. Jetzt kann man spottlich sagen, alles gut. Aber das ist halt Toto Wolff. Und unsere Jungs aus Stuttgart, ob sie Ola Kalenius oder Markus Schäfer heißen, die grinsen dann in die Kamera, sagen, alles ist gut. Aber die Leute, viele Leute bei Mercedes fühlen sich sowas von verarscht und interessieren sich nicht mehr für die Formel 1. Das ist halt der Nebeneffekt.
Ja, und es steht 0 zu 14 im Rennduell. Ich bringe diese Zahlen einfach immer wieder gerne rein. Zwei Fragen. Würde Antonelli in einem Red Bull noch sitzen?
Nee, im Red Bull nicht, aber im Racing Bull.
Ja gut, er wäre wahrscheinlich
sowieso zuerst. Sie hätten ihn, um ihn zu schützen, rausgeholt. Und die aber Toto Wolff nimmt an, wen soll er denn dann? Ja, den Bottas hat er ins Auto setzen können, klar. Oder den Westi. Oder irgendeinen anderen, an dem er Geld verdient. Da hätte er schon jemanden gefunden. Aber jetzt wird das mit Antonelli durchgezogen. Finde ich jetzt auch gut, dass man ihm die Zeit gibt. Aber ob er wirklich dieser Super-Champion ist, das muss er jetzt beweisen. Und das war halt heute eher ein Rückschritt als ein Fortschritt.
Ich wollte dich nochmal auf den Formel 1 Erziehungsstil ansprechen. Und zwar, Toto Wolff bevorzugt er ja das Team Zuckerbrot, sage ich jetzt mal, also sehr lieb, stellt sich mal wieder schützend vor Antonelli. Helmut Marko schwenkt ja immer schneller die Peitsche. Denkst du, dass, also es funktioniert ja aber auch jetzt nicht wirklich bei Antonelli, denkst du, dass da vielleicht auch mal die harte Schule beim Italiener eher fruchten würde?
Da halte ich mich raus. Okay. Also das traue ich sowohl Toto als auch Helmut Marko zu, individuell bei jedem Fahrer zu sehen, was die beste in Anführungszeichen Erziehungsmaßnahme ist. Packt man den Hut an oder geht man eher so, oder packt man ihn in Watte? Ich glaube, bei Antonelli ist es, ich meine, man hat ihn halt zu früh in das Auto gesetzt, dann darf man ihn jetzt auch nicht auspeitschen, sondern muss ihm eher die Lutscher geben, damit er irgendwann auf den Geschmack kommt. Und Marco ist halt eine ganz andere Generation, der ist Auto gefahren, wo sie alle zwei Wochen auf eine Beerdigung gehen mussten. Das hatten wir gestern, das war noch eine ganz andere Zeit, die kennt auch Toto Wolff so nicht. Und der kann halt nicht verstehen, wenn für Helmut Marko sind das alles kleine Luxusmillionäre tief in seinem Herzen, die alles andere als eine harte Hand verdient haben. Also außer Max Verstappen. Also ich glaube, der macht auch deshalb Druck in persönlichen Gesprächen oder mit Maßnahmen, um die auch zu schulen. Weil für ihn ist die mentale Stärke und der Kopf ganz wichtig. Und wenn man Marco übersteht, dann hat man schon einiges erreicht.
Ja, das kann man auf jeden Fall auch mal so festhalten. Dann bei Mercedes noch Russell heute auf Platz Na, wo ist er denn? Da, Platz 4, das war nochmal eine Rundsekunde, eine Sekunde schneller als Antonelli. Der macht aber auch eigentlich wirklich diese Saison, muss man an dieser Stelle mal sagen, alles richtig, was er richtig machen kann. Und wann bekommt denn der endlich seinen Vertrag für nächstes Jahr?
Ja, weiß ich nicht, muss man Toto fragen, aber da er ja auch von Mercedes gemanagt wird, sehe ich da jetzt kein großes Problem. Beim Fußball gibt es ja sowas wie Beraterprozente, das ist bei Mercedes nicht das Problem, weil die ja selbst der Berater sind. Und ob die 10, 15 oder 5 ihn interessiert. Ja. Und er wird schon seinen Vertrag kriegen, da geht es jetzt um Details. Ich glaube, es geht eher um die Länge. Ich glaube, Russell will ein Zeichen sehen, dass er in Zukunft praktisch der Fels ist, auf dem die Kirche Mercedes gebaut wird in der Formel 1. Und ich glaube, da hakt es ein bisschen. Und ich denke, Toto Wolff hat immer noch ein bisschen Max Verstappen im Kopf. Wenn er in dieses Jahr nicht kriegt, dann vielleicht nächstes Jahr. Und wir kennen ja sein Verhältnis zu Antonelli. Und ich glaube, der will eher Russell einen kurzfristigen Vertrag geben, statt längern. Ich glaube, das könnte das Problem gerade sein. Ansonsten, Russell ist sehr selbstbewusst, tritt auch sehr selbstbewusst in Interviews und Aussagen auf. Kann man auch nachvollziehen. Ist nicht, dass das jeder mag, aber er positioniert sich ganz klar so, dass er praktisch der ist, der die Punkte einfährt und praktisch den Mercedes nach vorne bringt und er versucht Antonelli noch zu schonen, aber wenn er gleichzeitig sagt, er ist der Einzige, der eigentlich so richtig die Punkte bringt, dann macht er natürlich dadurch auch seinen Teamkollegen schlecht. Weiß nicht, ob das jemandem auffällt, aber das ist die Konsequenz dabei.
Dann noch abschließend die Frage, wie viele Boxenstopps werden wir am Wochenende eigentlich erleben?
Ja, trotz Erhöhung des Boxengassenspeeds glaube ich immer noch einer. Ich glaube, 23 Sekunden wäre es bei 60 km/h, jetzt sind wir bei 18 oder 19, etwa 3, 4 Sekunden gewinnt man dadurch, aber Marco hat es ja ganz gut erklärt. Wenn du nicht frei fahren kannst, dann nutzt der ja auch ein zweiter Boxenstopp nichts, wenn du im Verkehr kommst. Das heißt, die werden alle versuchen, einen zu machen.
Ja, wo wir ja das Rennen in Zandvoort hatten mit den meisten Überholmanövern aller Zeiten.
Es sei
Gut,
denn,
widrige
bei einem
Bedingungen.
trockenen Wetter, genau, beim Wetter kann es 5 oder 6 geben, wenn es da richtig anfängt zu regnen oder auch nicht. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Unter normalen Umständen, glaube ich, tendieren die meisten zu einem.
Hast du schon eine super Überleitung gelegt für mich, denn es soll wirklich ja nochmal regnen und könnte wirklich chaotisch werden. Darauf können wir uns freuen. Morgen vielleicht dann schon Chaos-Quali und dann noch das Chaos-Rennen am Sonntag. Ralf, abschließend jetzt noch dein Pro-Tipp.
Ja, Norris, Piastri. Verstappen, ich glaube, der holt da mal was raus. Verstappen oder Alonso?
Okay, sogar sein Aston Martin würde ich auch
Und was
erwarten.
das die Wetterprognose betrifft, das ist halt Nordsee. Alle haben heute gesagt, starker Regen in 14 Minuten. Ich habe ihn nicht gesehen.
Ich auch nicht. Also am Anfang hat es dann geregnet ein bisschen, aber bei
Ja,
Startziel
aber
immer.
da waren wieder die NASA-Hirnis unterwegs. Ah, der Computer arbeitet halt Nordsee, ne? Dann denkt, die Answer ist blowing in the wind und der Wind hat halt was anderes gedacht, als die Computer-Heinis und dann kam der Regen halt doch nicht.
Ich glaube auch,
So.
so Wetter hat auch da mal was
Genau.
früher. Das ist wirklich das Erforschteste, Unerforschte, was es gibt, gefühlt.
Genau.
Gut, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Schreibt gerne eure
Ich glaube,
Meinung
die
zu Team
warten
Tom.
nur auf den Regen, weil sie glauben, es kann doch nicht sein. So leben wir hier in einer virtuellen Welt oder was? Es muss regnen, weil der Computer uns das gesagt hat. Die stehen jetzt noch vor ihrem Computer, da bin ich sicher und wundern sich. Und da kein Franz Tost mehr da ist, der sie dann am Kragen wegzieht, wie die Gänsemutter ihre Jungen und den Computer dann auch noch ins Wasser schmeißt, damit sie endlich mal aufwachen, wären sie wahrscheinlich noch da stehen.
Mit diesen Worten beenden wir das Video heute. Ciao.
Genau. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.